Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten, und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Pilger der Hoffnung, so ist dieses heilige Jahr überschrieben, das wir begonnen haben. Wir stehen drin und wollen deshalb Fastenpredigten halten, nämlich über eine Bulle, so nennt sich das in der Kirche, ein Schreiben, das Papst Franziskus anlässlich des Heiligen Jahres uns mitgegeben hat. Und wir wollen ein wenig versuchen, in 5 Fastenpredigten es Ihnen mitzugeben. Vielleicht erinnern Sie sich, letzte Woche habe ich gesprochen über die göttliche Tugend der Hoffnung, Pilger der Hoffnung. Und wir haben festgestellt, dass die Hoffnung nicht etwas ist, was wir machen können, was wir produzieren können, sondern die Hoffnung ist etwas, was schon geschenkt ist. Denn wir haben durch die Taufe die drei göttlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in unser Herz wie ein Siegel reinbekommen. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu leben, sie zu aktivieren. Und daher habe ich mir gedacht, dass die zweite Fastenpredigt darauf zielt, wie kann ich die Hoffnung leben? Also eine gelebte Hoffnung, ganz konkret. Darum geht es heute. Die gelebte Hoffnung. Zunächst mal 3 Situationen. Gestern haben wir einen Ehevorbereitungstag gehabt im Marienhof. 9 Ehepaare waren da. Ich glaube 5 oder 4, die jetzt heiraten wollen, und 5 Paare, die schon 30 Jahre verheiratet sind. War ein richtig guter Tag. Und die, die jetzt heiraten werden oder auf dem Weg dorthin sind und die schon verheiratet sind, ja, die haben auch eine Hoffnungsperspektive, ja, und zwar eine frohe. Ja. Manchmal, wenn man schon lange in der Ehe ist, dann weiß ich nicht, ob die Hoffnungsperspektive noch da ist, wenn es gibt dann immer wieder solche Situationen. Dann das zweite Beispiel ganz heute aktuell, jetzt kurz vor der Messe. Einmal heute Morgen: Mein Mann ist im Krankenhaus, hat ein neues Knie bekommen. Schon 5 Wochen ist er drin, hat einen Keim bekommen. Wo ist die Hoffnungsperspektive? Oder ganz aktuell, ein Mann hat seinen Bruder verloren, ist heimgegangen. Wo ist die Hoffnungsperspektive? Und jetzt frage ich euch, was ist gerade da in eurem Leben? Was ist gerade da in eurem Herzen? Freudig, aber auch leidvoll. Wie damit umgehen? Was ist mit der Hoffnung, die ja etwas ist, was ich noch nicht erfüllt sehe? Oder wenn ich hoffe, sehe ich noch nicht etwas erfüllt. Das ist eine Perspektive, die sehr stark zu tun hat, haben wir gesehen, mit Vertrauen. Und der heilige Paulus, der ist sehr, sehr realistisch in seinen Briefen, wenn er die göttliche Tugend der Hoffnung im Blick hat. Sehr realistisch. Er weiß einmal, dass das Leben aus Freud und Leid besteht, das wissen wir alle. Es wird auf die Probe gestellt, das Leben, live. Wenn Schwierigkeiten zunehmen und dass die Hoffnung angesichts des Leidens zu zerbrechen scheint. Ja, was ist denn jetzt, wenn eine hoffnungslose Leitsituation da ist? Wenn man bangt um einen Menschen, der vielleicht gerade am Sterben ist. Was ist dann? Wir merken schon die Zerbrochenheit. Und trotz all dem schreibt Paulus im Römerbrief, wir rühmen uns unserer Bedrängnisse, denn wir wissen, sagt er, Bedrängnis bewirkt Geduld. Geduld bewirkt Bewährung und Bewährung bewirkt Hoffnung. Wer das nachlesen will, Römer 5, 3 bis 4. Also für Paulus sind Leid und Bedrängnis, also die typischen Bedingungen für diejenigen, die das Evangelium, das Wort Gottes verkünden, auch wenn es in ein Klima verkündet wird des Unverständnisses, der Verfolgung, da können wir jetzt jede Leitsituation einsetzen, die uns gerade umfasst. Und mit Verkünden meint er mit dem Leben verkünden. Verkünden nicht nur mit Worten, sondern wenn ich verkündige, dann verkündige ich immer mit meinem Leben, weil sonst ist das Wort unglaubwürdig. Natürlich ist es immer auch ein Spagat, denn wir plappern halt oft oder wir reden halt oft und bleiben halt oft hinter unseren Worten zurück. Das muss man auch sagen. Zumindest sollte sich das immer mehr decken. Das ist damit gemeint. Wir verkünden und versuchen danach zu leben. Wenn ich euch verkünde, muss ich auch mich bemühen, danach zu leben. Sonst lüge ich euch ja an, oder? Herr, hilf mir. Ja? Aber dann sagt Paulus, in solchen Situationen, das haben wir jetzt aus diesem Vers rausgespürt, erblickt man durch die Dunkelheit ein Licht. Und man spürt, dass die Verkündigung, das hat er selbst erfahren, Paulus, plötzlich, auch wenn es schwierig ist und ich verschiedenen Widerständen entgegenzuwirken habe, man spürt dann trotzdem in der Verkündigung ein Licht, sagt er, die von einer Kraft getragen ist, ganz tief da drin. Und dann sagt er weiter, die aus dem Kreuz und der Auferstehung Jesu herausgewachsen sind. Daraus strömt die Kraft. Und so sagt Papst Franziskus in seinem Schreiben Spes non confundit, so ist diese Bulle überschrieben, die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Ich zitiere, die Hoffnung wird nämlich aus der Liebe geboren und gründet sich auf die Liebe, die aus dem am Kreuz durchbohrten Herzen Jesu fließt. Dort kommt die Hoffnung. Aus seinem Herzen, so sagt Franziskus. Und dann zitiert er den Römerbrief, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben auch wir im Glauben Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns auf die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt dieses Zitat, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und dann kommt ein weiteres Bibelzitat: Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Und dann sagt Franziskus, und sein Leben, Jesu Leben, zeigt sich, sagt er, in unserem Glaubensleben, das mit der Taufe beginnt, sich in die Fügsamkeit gegenüber der Gnade Gottes entwickelt und deshalb von der Hoffnung beseelt ist, die durch das Wirken des Heiligen Geistes immer wieder erneuert und unerschütterlich wird. Ihr merkt, es ist ein prozesshaftes Geschehen. Jeden Akt, den ich in der Hoffnung setze, auch wenn ich vielleicht noch nicht den Ausgang sehe, im Vollmaß des Vertrauens auf Jesus Christus, ist ein Wachstum, ist vielleicht falsch ausgedrückt, ist eine Aktivierung der göttlichen Tugend der Hoffnung, die in mir schon lebt. Und dadurch werde ich ein hoffnungsfroher Mensch. Das heißt, ich bin in einer Leitsituation und sage, ich setze diesen Akt des Glaubens, ich will das jetzt hoffen, Jesus, hilf mir. Und das ist schon Glaube. Und wir meinen immer, wir müssten Hochgefühle haben, um diesen Akt zu setzen. Nein, setzt ihn einfach und vertraut. Und Gott macht es gut. Gott macht es gut. Und wenn ich nicht daran glaube, gebe ich ihm zum Ausdruck, ich mache es selber gut. Aber was machst du denn gut? Woher kommt denn dein Gutsein? Woher kommt denn dein Herz? Wer hat dich denn geformt? Woraus lebst du denn? Allein aus dem Gutsein Gottes, das schon da ist. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber du musst es aktivieren. Du musst es setzen. Nicht vom Kopf her ausmalen. Ja, was heißt das? Vom Himmel her erwarten wir Jesus Christus. Was ist denn das? Tun, glauben, entscheiden. Das ist Hoffnung. Ja. Und aus dieser Kraft des Kreuzes und der Auferstehung, die wir betrachten, wo wir leben, wo wir einsteigen, wo wir glaubend bekennen, das führt dann zu einer Entwicklung, zu einer Tugend. Und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen. Ich habe schon lange genug gesprochen. Über die Geduld. Die Geduld. Gelebte Hoffnung ist Geduld. Und ich glaube, wir kennen das alle nur zu gut. Und jetzt möchte ich mit euch draufschauen. Papst Franziskus macht nämlich eine großartige Glaubens- und Situationsanalyse im Blick auf die Hoffnung, was mit der Geduld zu tun hat, in drei Punkten. Erstens, er sagt, wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, alles sofort zu wollen. In einer Welt, in der die Eile zu einer Konstante geworden ist, alles schneller, alles besser, alles größer, alles produktiver, sagt er. Man hat keine Zeit mehr, sich zu treffen, Beziehung und Freundschaft zu pflegen, sich auszutauschen, soziale Kontakte zu pflegen und selbst in der Familie wird es oft schwierig, zusammenzukommen und in Ruhe miteinander zu reden. Die Geduld ist durch die Eile vertrieben worden. Und das fügt den Menschen großen Schaden zu, sagt Franziskus. In der Folge haben Ungeduld, was ist denn die Folge? Ungeduld, Nervosität, manchmal grundlose Gewalt Einzug gehalten, die zu Unzufriedenheit, zu Unzeitigkeit und Verschlossenheit führen. Die Eile. Zweiter Punkt, ein weiterer Punkt der Geduld ist, dass sie sich im Zeitalter des Internets bewähren muss. Das Hier und Jetzt, sagt er, ist schwer geworden. Der gelebte zwischenmenschliche Augenblick der Liebe wird verdrängt in den Bildschirm. Was ist das denn für ein Satz? Noch einmal. Der gelebte zwischenmenschliche Augenblick der Liebe Augenblick. Es langt nur, wenn ich mich anschaue. Gelebter Augenblick der Liebe wird verdrängt in den Bildschirm. Brauche ich nicht mehr dazu zu sagen. Alles sofort haben und sehen und mitteilen wollen, das Warten können und auf ein Beschenktwerden. Wieder so ein Satz. Das Warten können auf ein Beschenktwerden, auf ein Empfänglichwerden geht verloren. Können wir denn überhaupt noch empfangen? Oder geht es nicht mehr um Haben, 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 Haben? Aber sich mal beschenken lassen, indem ich spazieren laufe und auf den Weg schaue und sage, oh, schau mal das schöne Tier an, das freut mich jetzt. Kann ich das überhaupt noch? Das war jetzt nur ein Beispiel, das ich genommen habe. Oder freue ich mich plötzlich an der Haustür, wenn es klingelt, und dann denke ich mir nur, jetzt kommt der auch noch an. Kann ich mich darauf einlassen und vielleicht sagen, komm rein, ich freue mich, dich zu sehen. Auch wenn ich jetzt vielleicht was anderes vorhabe, die Zeit schenke ich dir. Und vielleicht ergibt sich daraus eine Begegnung, wo ich danach sage, wunderbar, Gott sei Dank habe ich ihn reingelassen. Beispiel, ich denke jetzt nur. Ja? Das Beschenkwerden, der zwischenmenschliche Augenblick, wo haben wir den noch? Das Warten können, dass sich vielleicht auch jemand von selbst mitteilt. Und das ist auch so ein Punkt. Vielleicht kann ich auch warten. Schaut, vielleicht eine Situation der Unversöhntheit. Habe ich vielleicht gerade. Ja? Und ich habe vielleicht den ersten Schritt getan. Aber ich lasse dem anderen jetzt einfach ein bisschen Raum, um ihm Zeit zu geben und warte, dass er von selbst kommt. Aber nicht im Groll, sondern, Herr, du, ich habe den Akt gesetzt, aber bitte schaff du jetzt in seinem Herzen. Und dann kommt er, aber ich lasse ihn von selbst kommen und dränge ihn nicht in irgendetwas rein. Oder meine Kinder, jetzt könnten es doch wieder am Sonntag. Aber vielleicht sind es schon mal 25 Jahre und ich sage ihnen immer noch, jetzt könnt ihr doch mal wieder. Aber vielleicht kann ich einfach sie lieben und vielleicht kann ich sie loslassen und vielleicht kann ich den lieben Gott bitten, Jesus, du weißt es, mein Herz schmerzt. Aber bitte, ich lass ihn los, er wird von selbst zu dir zurückfinden, weil ich glaube, dass du es machst. Zum Beispiel. Stattdessen wissen wir, die Informationen werden in einer Schnelligkeit transportiert, in alle Orte, zu allen Personen, geteilt, ungefiltert, unreflektiert, Missverständnisse, Fake News, Gerüchte entstehen. Das ist die andere Ebene. Alles sofort. Schnell, ohne zu prüfen. Man kann nicht etwas reifen lassen, was das Leben mitbringt, was das Leben verlangt, wie eine Pflanze, die ich auch nicht rausziehen kann, sondern ich muss warten, bis der Frühling kommt, bis die Knospe aufgeht und mir die Rose ihren Duft schenkt. Geduld. Zeitalter des Internets. Drittens, schließlich ist die Geduld vor allem in unseren seelischen und körperlichen Nöten gefragt, sagt Franziskus. Oft ist sie verbunden, und das kennen wir, mit einem Aushalten, einer Ausdauer, ein Vertrauen, ich habe schon erwähnt, inmitten des Leids, das uns oder andere gerade umfängt und vielleicht schon so lange andauert. Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Papst Benedikt hat einmal gesagt, wir leiden an der Geduld Gottes. Das ist ein wahrer Satz. Wir leiden an der Geduld Gottes und können, Mensch, jetzt könnt's doch. Was ist denn? Schon so lang. Wir leiden an der Geduld Gottes. Aber wir dürfen sicher sein, sagt Franziskus, und hier greift jetzt die göttliche Tugend der Hoffnung, dass Gott so lange wartet. Warum? Weil er einen Heilsplan mit dir und mir hat. Gott tut immer das Richtige. Das ist Hoffnung. Kann ich das glauben? Er ist Heiland. Er ist Schöpfer. Er ist die Liebe. Und was nicht Liebe ist, ich sage es immer wieder, ist ein Götze, aber nicht Gott. Und wir produzieren unser Leid selbst. Er hat das Leid überwunden und hat uns gezeigt, kommt zu mir, ich zeige euch den Weg in die Auferstehung. Das ist die Hoffnungsperspektive. Ist er nicht gekommen, um die Situationen gut zu machen? Ist er nicht gekommen, um uns solidarisch beizustehen? Ist er nicht gekommen, um in deinem und meinem Herzen die Hoffnung aufzurichten, die Liebe aufzurichten, die Geduld aufzurichten, den Glauben aufzurichten, weil wir eine Perspektive haben? Das ist keine Vertröstung, das ist ganz konkret. Ganz konkret. Und wie viele Menschen haben das erfahren? Ich könnte eine Litanei aufzählen. Und ihr habt es selbst erfahren an eurem eigenen Leben. Ist es so? Und wenn nicht, dann bittet ihr den Herrn, dass er es erfahrt. So ist Glaube. Hoffnung. Die göttliche Tugend. Und oft wird das Gold im Feuerofen geprüft, ja. Wenn ein Rostteil nicht in den Ofen kommt, kann es nicht neu werden, oder? Es braucht das Feuer. Und in dem Fall ist es aber das Feuer der Liebe des Heiligen Geistes, wie wir gehört haben. Das reinigt uns innerlich. Denn es ist ja nur logisch, wenn die Liebe in uns lebt, ja, dann kann noch die Liebe nicht ertragen, wenn etwas nicht gegen in der Liebe ist, oder? So ganz logisch. Wenn plötzlich in mir etwas da ist, was nicht Liebe ist, dann rebelliert es in mir. Das ist das Prüfen im Feuer oben. Und das braucht Geduld, bis es halt gereinigt ist. Dann lasse ich mich doch von der Liebe reinigen. Lasst euch von der Liebe reinigen. Erlaubt es. Erlaubt es Gott. Das ist Hoffnung. Ganz konkret. Ja, und das braucht das Opfer der Geduld. An anderer Stelle heißt man, sagt Jesus im Lukas-Evangelium, der Geduldige hat seine Seele im Besitz. Der Ungeduldige, der tickt aus, weil er keine Perspektive hat. Sobald das Leid kommt, fertig. Schlimmstenfalls kommt Gott auf die Anklagebank. Aber die Liebe, die kommt woanders her. Die Hoffnung, die Geduld. Paulus sagt, und das möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben, als Aufgabe, lest einmal den Römerbrief durch. Herrlich. Römerbrief Kapitel 8. Betrachtet das einmal. Ihr werdet euch wiederfinden. Römerbrief Kapitel 8. Ein Auszug zitiere ich noch zum Schluss. Noch stöhnt die Schöpfung. Alle Kreaturen gemeinsam, in Wehen auch wir Christen. Aber weil Gott uns gewissermaßen als Anzahlung den Heiligen Geist geschenkt hat, können wir auch auf das Ganze hoffen. Doch wir stöhnen umso mehr, weil unser Leib noch nicht vom Tod erlöst ist und wir uns doch so sehr danach sehnen, durch und durch Kinder Gottes zu sein. Der größere Teil, das, was wir erst erhoffen, steht noch aus. Was man erhofft, kann man noch nicht sehen. Denn was man schon sehen kann, braucht man nicht zu erhoffen. Da wir also auf etwas hoffen, das unsichtbar ist, brauchen wir viel Geduld, wenn wir unsere Sehnsucht nicht aufgeben wollen. Die Geduld als gelebte Hoffnung wieder zu entdecken, das wünsche ich uns, weil sie gut für uns selbst ist und die anderen. Und vielleicht können wir uns einen Vorsatz nehmen, den habe ich jetzt gefunden. Einfach, wie wir die Hoffnung konkret leben können, nämlich, wenn wir uns in Geduld Zeit schenken und einander zuhören und nicht in das Ding hier. Ich nehme nur auf. Amen.